Ein kleiner Warnhinweis, bevor es dann wirklich losgeht. In diesem Podcast haben wir heute Egon Krenz zu Gast. Er war einer der höchsten politischen Funktionäre der Deutschen Demokratischen Republik. In diesem Podcast reden wir mit ihm über sein Leben und über seine Funktion, die er innehatte. Dieser Podcast ist ein Meinungspodcast und vertritt die Meinung von Egon Krenz. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann ist das durchaus erlaubt, schreibt es in den Kommentaren, aber bleibt friedlich und respektvoll untereinander. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emo. Mit mir an meiner Seite ist wie immer David.
Hallo.
Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, den ehemaligen politischen Funktionär und Staatsmann Egon Krenz an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Egon.
Dankeschön.
Bevor wir jetzt aber wirklich mit dem Interview beginnen, möchte ich euch noch ein paar beeindruckende Zahlen und Fakten zu seiner politischen Karriere geben. Egon Krenz ist am 19. März 1937 in Kolberg, Pommern, was das heutige Polen ist, als Sohn eines Schneiders geboren. Er ist 1953 in die FDJ eingetreten, in die Freie Deutsche Jugend. Und 1955 wurde er in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands aufgenommen. Er war erster Vorsitzender der FDJ gewesen, er war Mitglied des Staatsrates gewesen und er war ein Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED. Gegen Ende der Zeit der DDR war er sogar als Nachfolger Erich Honeckers als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, der Vorsitzende des Staatsrats und des Nationalen Verteidigungsrates der DDR. Aber seine Karriere währte nicht lang, denn diese war nur vom 18. Oktober bis zum 3. Dezember, wo Krenz und das gesamte Politbüro zurückgetreten sind, beziehungsweise am 6. Dezember, wo Egon Krenz den Rücktritt vom Vorsitz des Staatsrates bekannt gegeben hat. So, aber jetzt wollen wir auch mit dem Interview starten.
Also guten Tag, Egon.
Guten Tag.
Und zwar, Sie sind ja 1937 geboren in Kolberg. Das heißt, Sie haben noch die NS-Zeit miterlebt.
Ja, so ist es. Als der Krieg zu Ende ging, war ich 8 Jahre. Das heißt, ich habe noch konkrete Erinnerungen an die letzten Kriegsereignisse. Das Schlimmste, was mir bis heute auch in Erinnerung geblieben ist, waren die nächtlichen Aufenthalte in den Schutzbunkern, wo die Leute durch Sirenenaufforderung versammelt wurden, wenn Fliegeralarm war. Und ich erinnere mich genau an die Atmosphäre in diesen Bunkern. Da waren vom Säugling bis zum alten Mann oder alten Frau waren gewissermaßen alle Jahrgänge vertreten und es war eng in diesen Bunkern. Und immer wenn wir rauskamen, wenn es Entwarnung gab durch die Sirenen, dann sagte meine Mutter immer, Gott sei Dank, wir haben diesmal überlebt. Das heißt, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die Kindheit ist, wenn man abends, wenn man zu Bett geht, daran denken muss, dass man nachts wieder raus muss, weil Fliegeralarm ist. Und das hässlichste Erlebnis aus dieser Zeit, das mir zwar noch in Erinnerung ist, aber das ich damals nicht so gesehen habe, wie ich es heute gesehen hätte. In unserer Nähe wohnte ein jüdischer Arzt, der auch mich behandelt hat. Und der wurde irgendwann durch die Strandstraße, in der ich wohnte in Kolberg, durch die Straße getrieben und musste rufen, ich bin ein Jude, ich bin ein Jude. Das habe ich damals nicht verstanden, aber heute weiß ich, dass das eines der schlimmsten Verbrechen der Nazis war und dass mich diese Sache bis heute im Grunde genommen beschäftigt. Auch wenn ich ganz aktuell bin, beschäftigt, wenn wir jetzt Berichte hören über die Auseinandersetzung im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern. Eine der Ursachen für die Gründung des Staates Israel war natürlich der Holocaust und dieses Erlebnis, was ich damals als 7-Jähriger, glaube ich, hatte, oder vielleicht war ich noch gar nicht 7, vielleicht war ich erst 6. Jedenfalls, das hat mich tief erschüttert und hat mich auch immer bewegt. Ich habe dann später sehr aufmerksam verfolgt, wie die Entwicklung sich vollzogen hat. Das Tagebuch der Anne Frank habe ich gelesen, als Kind schon. Später konnte ich sogar dazu beitragen, dass dieses Buch in der DDR veröffentlicht wurde, sogar in sehr hoher Auflage veröffentlicht wurde, als man in der alten Bundesrepublik noch gar nicht wusste, dass es eine Anne Frank gab. Da gab es in der DDR schon eine Massenauflage dieses Buches. Ja, und dann kam ja das Ende des Krieges. Ich bin mit meiner Mutter von Kolberg nach Damgarten umgesiedelt. Und auch da erinnere ich mich an eine Situation, die der heutigen gar nicht so fremd ist. Die Nazis haben damals Plakate geklebt. Da war ein Russe mit einem Messer im Mund drauf und die Russen wurden gewissermaßen als Untermenschen dargestellt. Es wurde Angst gemacht, wenn die Russen kommen, die würden, so habe ich das noch in Erinnerung, wenn die Kinder nicht sagen würden, wo ihre Eltern, ihre Mutter sind, würden die Kinder an den Tisch mit der Zunge festgenagelt werden. Also solche schlimmen Dinge hat man verbreitet. Und wenn ich heute manchmal höre, was man den Russen alles in die Schuhe schiebt und was man über die Russen alles erzählt, auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, dann denke ich manchmal, so viel hat sich gar nicht verändert in der Haltung zu den Russen, in der Russophobie, wie man so heute mit dem Fremdwort sagt. Also kurzum, damit ich nicht mein ganzes Leben so erzähle, ich habe Kriegserlebnisse und meine Mutter war eine sehr unpolitische Frau eigentlich, aber sie hat 2 Männer verloren. Im Ersten Weltkrieg ihren ersten Mann, also den Vater meiner Halbschwester, und im Zweiten Weltkrieg meinen Vater. Das heißt, diese sonst unpolitische Frau hatte nur einen Wunsch. Sie wollte in Frieden leben. Und deshalb hat sie sich dann auch später, als es dann die DDR schon gab, auch zur DDR bekannt.
Ja. Mit 8 Jahren oder fast 8 Jahren ging ja dann der Krieg zu Ende für Sie. Wie war die Zeit nach dem Krieg für Sie? Wie haben Sie die erlebt?
Ja, die habe ich dann schon in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, in Damgarten. Da gibt es verschiedene Erlebnisse. Zum Beispiel hatte ich einen sehr guten Kontakt zu einem Russen, der als Dolmetscher an der Militärkommandantur in Damgarten arbeitete. Und er war zum Schlafen untergebracht in einem Haus in unserer Nähe. Und wenn der abends nach Hause kam vom Dienst, dann brachte er mir manchmal Essbares mit. Denn damals gab es kaum etwas, was man zugeteilt bekommen hatte. Und das war manchmal ein Stück Brot, richtig so schwarzes Soldatenbrot, feuchtes Brot, aber
auch manchmal eine Scheibe Speck dazu und andere Lebensmittel, die mir geholfen haben zu überleben. Also wenn ich heute über mein Verhältnis zu den Russen nachdenke, dann erinnere ich mich immer daran, dass ich eigentlich mit Hilfe von Russen überlebt habe. Das ist natürlich eine Geschichte, die man nicht hoch genug bewerten kann. Und einmal saß ich mit diesem Russen zusammen auf der Schwelle einer Treppe vor dem Haus. Und da summte eine Melodie und sagte plötzlich zu mir, sing mit. Ich sagte, das kann ich nicht, wie soll ich das machen? Und da, als wenn er auf mich böse war, dachte er, aber das ist doch das heile Röslein von Goethe. Das muss man sich mal vorstellen, der Krieg war gerade zu Ende und da kommt ein Russe, der von Moskau bis Damgarn marschiert ist und alle möglichen Kriegsverbrechen und sagt dann zu einem deutschen Kind, aber das müsstest du doch eigentlich kennen, das ist das heile Röslein von Goethe. Also heile Röslein und Goethe habe ich das erste Mal von einem Russen erfahren, nicht von jemand anderem. Ja, und natürlich hat das alles mein politisches Interesse geweckt. Ich meine, vielleicht sagen manche, na, du hast dich damals aber schon mit vielen großen Sachen beschäftigt. Aber das hängt wahrscheinlich mit den Kriegserlebnissen zusammen. Ich glaube, ich bin politisch schneller reif und erwachsen geworden, als das vielleicht heute möglich ist. Aber das müssen diejenigen sagen, die heute in diesem Alter sind. In unserer Gemeinde oder in unserer Stadt in Damgarn wurde damals die Freie Deutsche Jugend gegründet, die FDJ. Und ich bin, obwohl ich noch gar nicht Mitglied werden konnte eigentlich, weil man durfte erst mit 14 Jahren der FDJ beitreten, aber ich bin immer zu den Veranstaltungen der FDJ gegangen, habe also versucht, mich über das politische Geschehen, über die Versorgungslage, über alles Mögliche zu informieren. Und war dann doch einigermaßen erstaunt, als die FDJ behauptete, sie sei eine überparteiliche Organisation. Das heißt, damals haben alle Parteien, die es gab in der DDR, es gab ja verschiedene Parteien in der DDR, heute wird ja so getan, als habe es nur die SED gegeben, aber zum Schluss gab es fünf Parteien in der DDR, das war die SED, das war die CDU, das war die LDP, also die Liberaldemokratische Partei, das war die NDPD, das war die Nationaldemokratische Partei und das war die Bauernpartei. Und alle Parteien, die damals schon existierten, da gab es erst mal drei, aber die anderen wurden dann später gegründet, die haben darauf verzichtet, eigene Jugendorganisationen zu gründen. Also auch die SPD hat damals gesagt, wir wollen keine eigene Jugendorganisation, wir sind für eine einheitliche Organisation, weil eine einheitliche Organisation besser in der Lage ist, die Interessen der Jugend durchzusetzen, als eine gespaltene Jugendbewegung. Das war also auch eine Lehre aus der Zeit der Weimarer Republik, wo die Jugendbewegungen gespalten waren. Und das Wesentliche, was ich in Erinnerung behalten habe aus dieser Zeit, war, dass die FDJ sich vier Ziele gestellt hatte. Besser gesagt, gefordert hat, dass die Grundinteressen der Jugend wahrgenommen werden. Und welche Grundinteressen waren das damals? Das war erstens eine Mitbestimmung und jeder soll seinen Beruf erlernen können. Das war heute, sagt man, ist ja selbstverständlich, aber damals war das durchaus nicht selbstverständlich, dass man beispielsweise eine Berufsausbildung bekam. Dann war das Recht auf politische Mitbestimmung. Das heißt, damals im alten Deutschland durfte man erst mit 21 wählen. Die FDJ hat sich damals dafür eingesetzt, dass man mit 18 Jahren wählen kann. Und das, da viele damals auch dagegen waren, haben dann die jungen Leute, die FDJ, gesagt, wenn man mit 18 Jahren in den Krieg ziehen kann, dann kann man das Recht mit 18 Jahren auch wählen. welche Entwicklung dann hat. Das war dann das Recht auf Freizeit und Erholung und es war das Recht auf Bildung, weil es ja bis dato keinen Zugang gab für die Leute, die aus, heute sagt man, bildungsfernen Familien kommen. Der Begriff bildungsfern, den habe ich erst gelernt, seit es nun die deutsche Einheit gibt. Auch der Begriff bildungsfern, so was kannten wir in der DDR. Das waren also so die ersten Erlebnisse nach dem Krieg. Ja, diese Zeit von 1945 bis 1949 war eine Zeit politischer Kämpfe, dass überhaupt diese Grundrechte, über die ich eben gesprochen habe, realisiert werden können. Damals in der Ostzone wurden zum Beispiel die Nazi- und Kriegsverbrecher enteignet. Und in Sachsen, das ist ja wohl eure Heimat, in Sachsen gab es eine Volksbefragung zur Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher. Und diese Volksbefragung ist dann ermöglicht, dass in Sachsen gegenüber, weil ja Sachsen auch damals industriell viel besser entwickelt war als beispielsweise in Burg oder Vorpommern oder so weiter, das war dann das Vorbild für die gesamte andere Entwicklung, die es gab in den anderen Ländern der damaligen Ostzone. Und für mich auch heute noch ist wichtig, dass zum Beispiel Lehrer nicht unterrichten durften, die in der Nazi-Partei waren. Damals gab es so einen Slogan, den hat Hermann Kant später in seinem Buch Die Aula wieder geschrieben. Da hieß es, manche Neulehrer, die jetzt Lehrer werden wollten, die wussten oft nicht, ob man Blumen mit oder ohne Haar schreibt. Aber sie hatten die Absicht, den Kindern aus unseren Schichten auch beizubringen, wie man lernt, was man lernt und einen völlig neuen Lehrinhalt. Und ich erinnere mich, als unser Direktor nach 1945, nachdem der Krieg zu Ende war, das Schuljahr eröffnete, da sagte er unter anderem, der Russenkommandant hat befohlen, dass nicht geschlagen werden darf in den Schulen. Das ist eine Sache, die in der Ostzone schon 1945 verankert wurde. In den Westzonen ist das, glaube ich, in den 70er Jahren erst abgeschafft worden, die Züchtigung in der Schule. Ferner wurde damals natürlich darum gerungen, Landtage zu wählen. Und da gab es ja noch Parteien. Ich habe vorhin schon genannt, welche. Und ich habe damals für die CDU als Laufbursche gearbeitet. Als Laufbursche, das heißt, ich habe Briefe ausgetragen, ich habe Beiträge kassiert, ich habe die Stühle zurechtgestellt, wenn Veranstaltungen waren und so weiter. Und eines Tages sagt der Vorsitzende der CDU zu mir, hast du gute Freunde? Ja, natürlich sage ich, habe ich gute Freunde. Naja, sagt er, du kannst dir heute Abend einen Kleisterkopf abholen und eine Banderole dazu. Da steht, wählt CDU. Und was macht er damit? Auf allen Plakaten, die die SED geklebt hat, da klebt ja diese Banderole rüber, wählt CDU. So, das war natürlich eine Gemeinheit, die ich damals natürlich nicht geschaut hatte. Und wir haben das gemacht und wurden erwischt. Und dann musste ich ins Haus der Einheit, so hieß das Haus, in der die SED ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz hatte. Und meine Mutter, die hatte fürchterliche Angst, die sagte, du kommst bestimmt nach Sibirien. So war das damals, das war die schönste Strafe, die einem ausgesucht werden konnte, wenn man nach Sibirien kam. So haben das zum Beispiel die politischen Verantwortlichen, die gegen uns waren, gesagt, aber natürlich kam ich nicht nach Sibirien und ich kam auch in kein Kinderheim. sondern der Genosse da von der SED hat mich aufgeklärt. Und das war der Beginn meiner bewussten politischen Tätigkeit. Ich habe dann Zeitungen ausgetragen für die SED und konnte von jedem Zeitungsexemplar 5 Pfennig behalten. Das war für mich unheimlich viel Geld, denn meine Mutter war alleinstehend, konnte nicht arbeiten gehen, kriegte nur eine ganz geringe Witwenrente. Und da war jede Mark, die ich dann dazu verdiente, schon ein Kapital für die ganze Familie. Also so habe ich diese Zeit erlebt, bis 1949 im Grunde genommen. Und 1949 wurde dann die DDR gegründet. Aber ich muss sagen, die DDR wurde erst gegründet, nachdem es die Bundesrepublik Deutschland schon gab. Die Ostzone damals und dann später auch die DDR waren damals für die Einheit Deutschlands. Und auch die Sowjetunion war für die Einheit Deutschlands. Der Sowjetunion waren ein einheitliches Deutschland lieber als zwei Deutschland, wovon das eine später mal der NATO beigetreten wäre. Das heißt, aus den Lehren des Krieges, des Überfalls, des Nazi-Regimes auf die Sowjetunion, haben die Lehre gezogen, Deutschland muss ein zentrales, demokratisches Land sein und es dürfen keinerlei Militärbündnisse sein. Ja, also wie gesagt, erst wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet, und dann erst die DDR. Das verschweigt man heute gerne, weil man natürlich nicht will, dass die Ursache für die Gründung der DDR eigentlich in der Spaltung Deutschlands durch die Amerikaner, Engländer, Franzosen und durch die westdeutschen Parteien gewesen ist. Ja, die DDR-Gründung habe ich erlebt in Damgarten. Eigentlich erst, es gab ja damals keinen Fernseher, das kannten wir ja noch nicht und es war auch noch kompliziert mit Radios und zu Hause hatten wir noch kein Radio damals. Da habe ich von der Gründung der DDR erfahren durch ein Telegramm, das Stalin an die Regierung der DDR geschickt hatte. Und in diesem Telegramm stand dran, die Gründung der einheitlichen deutschen Demokratischen Republik ist ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Und am Ende des Telegramms stand nicht, es lebe die DDR, sondern da stand, es lebe das einheitliche, friedliebende Deutschland. Das heißt, dieses Stalin-Telegramm begrüßte zwar die Gründung der DDR als einen Staat, der sich einsetzt für die Einheit Deutschlands, aber es schätzte auch als Perspektive, dass Deutschland als einheitlicher demokratischer Staat existieren soll. Ja, inzwischen gab es auch die Pionierorganisation Hans Thälmann, der ich dann 1948 angehörte. Ich wurde dann bald Gruppenratsvorsitzender. Das ist ein Gruppenrat war wie eine Schulklasse. Eine Schulklasse war gleichzeitig eine Pioniergruppe und ich wurde dort Gruppenratsvorsitzender und später Freundschaftsratsvorsitzender, eine Pionierfreundschaft, das war der Verband einer ganzen Schule, von der ersten bis zur damals 8. Klasse. Damals gab es ja in der Volksschule nur bis zur 8. Klasse. Und dann die Mittelschule war dann bis zur 10. Klasse und die Oberstufe war dann bis zur 12. Klasse. Aber die Pionierorganisation, die Pioniere waren ja von der 1. bis zur 8. Klasse, also bis von 6 bis 14 Jahren. Ja, und dort habe ich mich aktiv betätigt. Und als ich dann aus der Schule kam, 1953, da war ich 16 Jahre, weil ich hatte durch die Kriegseinwirkungen 2 Schuljahre versäumt, also ich bin nicht sitzen geblieben, sondern bin in Damgarn damals, in Kolbeck bin ich eingeschult worden erst. Und dann kamen wir ja nach Damgarn und in Damgarn war das so, dass man Ostern zur Schule kam, während ich in Kolbeck im September zur Schule gekommen war. Und dann wurde ja der Schulunterricht unterbrochen, als der Krieg zu Ende war. Also ich hatte im Grunde genommen 2 Jahre verloren und bin dann mit 16 aus der Schule gekommen, wollte eigentlich Journalist werden, aber um Journalist zu werden, musste man natürlich das Abitur haben. So habe ich dann als erstes versucht, einen Beruf zu erlernen, und zwar Maschinenschlosser im Dieselmotorenwerk in Rostock. Und dann nach dem Besuch der, also nach Abschluss der Lehre, dann zur Arbeiter- und Bauernfakultät zu gehen. Das war eine Einrichtung in der DDR für Leute, die kein Abitur gemacht hatten, wo man das Abitur nachmachen konnte. Das war eine 3-jährige Ausbildung. Wenn es euch mal interessiert, wie das alles funktioniert hat, dann lest mal bitte das Buch von Hermann Kant, Die Aula. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Hermann Kant war einer der bekanntesten und meiner Meinung nach auch der besten Schriftsteller, den die DDR hatte, und der hat zum Beispiel über diese ganze Zeit ein Buch geschrieben, die Aula. Und das würde ich euch empfehlen zu lesen, da kann man eine ganze Menge draus lernen, wie damals die politische Entwicklung war. Ja, ich bin dann in die FDJ gegangen, und als ich dann eine Ausbildung im Dieselmotorenwerk in Rostock begonnen hatte, da kamen Leute von der FDJ-Bezirksleitung und sagten, also die DDR braucht Lehrer, komm und werde Lehrer, lass uns nicht im Stich. Und da habe ich lange überlegt, weil ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt, mit der Arbeiter- und Bauernfakultät und dann Studium in Leipzig an der journalistischen Fakultät. Aber da man mir gesagt hat, die DDR braucht Lehrwerke, du kannst uns nicht im Stich lassen, bin ich dann zum Lehrerbildungsinstitut nach Putbus gegangen, auf der Insel Rügen. Habe dort eine 4-jährige Ausbildung bekommen und muss sagen, ich wäre sehr gerne Lehrer geworden. Ich hatte schon eine Lehrerstelle, aber dann ist man an mich herangetreten. Es gab noch keine Wehrpflicht in der DDR, die Nationale Volksarmee war noch eine freiwillige Armee. Hat man gesagt, ja, in der Bundesrepublik gibt es die Bundeswehr und die haben die Wehrpflicht eingeführt und wir wollen uns auch verteidigen, und dann bin ich freiwillig 2 Jahre zur Nationalen Volksarmee gegangen. Und nach der Tätigkeit oder nach meiner Dienstzeit in der Armee bin ich dann FDJ-Funktionär geworden. Das ist so ungefähr der Abschnitt, als ich dann in die hauptamtliche Arbeit der FDJ gegangen bin.
Ja, Sie sind ja dann Vorsitzender geworden der FDJ. Wie haben Sie denn die Zeit erlebt als Vorsitzender?
Naja, Vorsitzender, also es hieß damals erster Sekretär des Zentralrates, aber das ist das gleiche wie Vorsitzender. Das war natürlich viele Jahre später, das war erst 1974. Vorher war ich erster Sekretär der FDJ auf der Insel Rügen, dann erster Sekretär der FDJ im Bezirk Rostock, also in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann war ich Sekretär im FDJ-Zentralrat, also einer unter 10 Sekretären. Und dann habe ich noch 3,5 Jahre die Parteihochschule in Moskau besucht. Das war für mich eine sehr interessante Zeit. Ich habe mit einem Russen auf einem Zimmer gewohnt. Das war sehr gut für das Studium der Sprache und auch sehr gut, um die russische Lebensweise kennenzulernen. Das hat dazu beigetragen, dass ich bis heute eine ganz andere Sicht auf Russland habe, als sie in der Öffentlichkeit heute dargestellt wird. Ich finde überhaupt, die Leute, die heute über Russland in den Medien berichten oder auf öffentlichen Versammlungen zum großen Teil, die kennen Russland gar nicht. Die sprechen über Russland, ohne das Land und die Leute zu verstehen, ohne die Situation in Russland zu begreifen. In einem Land, wo man im Osten aufsteht, wenn man in Moskau schlafen geht. Ein so großes Land kann man nicht lenken und nicht leiten, wie diese kleine deutsche Republik, die auch nur Kleinstaaterei ist mit ihren 16 Bundesländern. Also die Zeit war wunderbar für mich und ich habe eine Menge gelernt. Und da hatte ich auch ein Erlebnis, das ich heute oft erzähle, weil es mich tief betroffen hat. Ich bin dort mit der Metro gefahren und plötzlich sprach mich ein relativ junger Mann an und fragte, wahrscheinlich weil ich mich da irgendwo unterhalten habe, ob ich ein Deutscher sei. Ich sage, ja, ein DDR-Deutscher bin ich. Und dann sagt er, ob ich mit ihm ein Gläschen trinken würde. Ein Gläschen trinken heißt, ob ich mit ihm einen Wodka trinken. Habe ich gesagt, natürlich würde ich das machen. Ja, dann lädt er mich einzig nach Hause. Dann sind wir in einen Vorort von Moskau gefahren, wo er eine Neubauwohnung hatte. Und als wir dahin kamen, da wurde mir ganz anders, weil da war in der Mitte ein großer Tisch aufgebaut. Da waren schon alle möglichen Gäste vereint, also die ganze Familie war dort vereint. Und zwei Plätze waren frei. Und davor standen die Bilder dieser Familienmitglieder. Und da wurde mir erst klar, bis dahin hatte ich das gar nicht begriffen, dass es der 22. Juni war, als er mich dahin einlud. Und der 22. Juni 1941, das war der Tag des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion. Und diese beiden Bilder bedeuteten, dass diese beiden Familienmitglieder im Krieg umgekommen waren. Und dann wurden dann auch mehrere Trinksprüche gesagt und einer hat mich besonders bewegt. Da sagte die Großmutter, wir wollen nie wieder, dass fremde Truppen so dicht an unserer Grenze stehen wie an jenem 22. Juni 1941. Wie aktuell so ein Wunsch war, sehe ich jetzt, dass wieder deutsche, amerikanische und europäische Truppen aus verschiedenen Ländern an der russischen Grenze stehen. Die stehen dort wieder im Grunde, wo die Grenze war, als 1941 Deutschland, die Sowjetunion damals überfallen hatte. Also so wiederholt sich möglicherweise Geschichte. Und ich finde es verdammt unklug und verdammt, ich würde sagen, ich finde es schon verbrecherisch, dass wieder Truppen aus Deutschland und anderen NATO-Ländern an der russischen Grenze stehen. Was natürlich zu Auseinandersetzungen führte, die in diesem Krieg mit der Ukraine sich zeigen, wobei ich kein Befürworter eines Krieges bin. Ich bin im Gegenteil, stehe ich auf dem Boden der DDR, die gesagt hat, von deutschem Boden darf nie der Krieg ausgehen. Aber es ist natürlich auch so, dass die Verbrechen Deutschlands in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg eigentlich so groß sind, dass man sich hier in Deutschland fragen müsste, Waffen schicken wir nicht gegen Russland. Und deshalb bin ich auch gegen die Waffenlieferungen, die von Deutschland ausgehen. Und ich bin vor allem gegen die Waffenlieferungen, die man ja auch durchgeführt hat aus Beständen der DDR. Denn das sind zum Beispiel Waffen gewesen, die uns die Sowjetunion zur Verteidigung der DDR geliefert hat. Und jetzt werden sowjetische Waffen in die Ukraine geschickt, um wieder gegen Russland zu kämpfen. Das sind Ereignisse, die mich zutiefst enttäuschen. Also ich bin dann erst 1974 erster Sekretär der FDJ geworden. Und ich muss sagen, das war eine schöne Zeit. Ich war das bis 1983. Ich konnte mit dazu beitragen, dass die FDJ im gesellschaftlichen Leben der DDR eine Menge zu sagen hatte. Bis hin zu sozialen Fragen, die die FDJ betraf, selbst die Einführung von Maschinen, die Jeans produzierten, hat die FDJ initiiert. Nun muss man wissen, die amerikanische Hose Jeans war in der DDR zunächst nicht so beliebt, weil wir keine hatten. Und wir haben dann Maschinen importiert aus dem Westen, damit wir sie produzieren. Aber wie ihr ja wahrscheinlich besser wisst als ich, das Original ist immer besser als das Nachgemachte. Also wir haben zwar dann Jeans produziert in der DDR, aber natürlich waren die Jeans, die aus dem Westen in die DDR kamen, bei vielen Jugendlichen beliebter als. Aber ich will damit mit diesem Beispiel nur sagen, die FDJ hat sich wirklich um alle Bereiche des Lebens gekümmert. Es ist nicht wahr, wenn gesagt wird, sie hat sich nur um die Politik gekümmert. Es hat nur Mitgliederversammlungen oder Schulungen gegeben. Nein, wir haben uns um die Studenten gekümmert, dass das Stipendium in Ordnung war. Wir haben uns um die Schüler gekümmert, wir haben uns um die Selbstverwaltung in den Schulen und Universitäten gekümmert. Also ich muss sagen, das war für mich persönlich war das eine gute Zeit. Ich habe immer ein schlechtes, was soll ich sagen, eine schlechte Erinnerung, wenn heutzutage die FDJ mit der Hitlerjugend verglichen. Die FDJ und die Hitlerjugend, das waren Gegensätze. Die DDR war ein wirklich antifaschistischer Staat. Und ich habe mal vor einigen Jahren einen westdeutschen Journalisten empfangen, der ein Buch über Erich Honecker schreiben wollte. Und habe dem genau Auskunft gegeben, wie ich Erich Honecker einschätze und wie ich Erich Honecker erlebt habe. Und habe ihm auch erzählt von meiner ersten Begegnung als junger Pionier 1951 mit Erich Honecker. Und dass Erich Honecker damals zu mir gesagt hat, also seine Unterschrift, sein Autogramm in meinen Pionierausweis gegeben hat und gesagt hat, wer ein guter FDJler. Das habe ich ihm erzählt. Und dann schickt er mir, dieser westdeutsche Journalist, schickt er mir das Manuskript seines Buches über Erich Honecker. Und da ist aus meiner Erzählung, wie ich Erich Honecker kennengelernt habe, hat er dann übersetzt in seine westdeutsche Sprache und die lautete dann so. Und dann stand der Pimpf Egon vor seinem Führer. Pimpf ist Synonym für Hitlerjugend. Und Führer ist synonym für Adolf Hitler gewesen. Also der Mann hatte überhaupt nicht verstanden, was ich ihm gesagt habe. Und leider ist das so eine Vorstellung in der alten Bundesrepublik. FDJ waren Nazis, junge Pioniere waren Jungvolk und die akzeptieren nicht, dass die DDR der antifaschistische deutsche Staat war.
So, Ich habe versucht, mich mal ein bisschen über, wie die Regierung zusammengesetzt wurde in der DDR, zu informieren und habe gesehen, dass die FDJ auch Sitze hatte dort. Stimmt das? Und wenn ja, was hatte das für eine Bewandtnis?
Also, Sitze hatte die FDJ im Parlament der DDR, in der Volkskammer. Dort hatten wir eine Fraktion von 40 Mitgliedern. Damit wurde ja realisiert, auch das Grundrecht der Jugend auf Mitbestimmung. Die FDJ hatte dort Sitz und Stimme, also über alle Gesetze, die im Parlament behandelt worden sind, hat die FDJ mitgeredet und sie hatte auch Vorschlagsrecht für Mitglieder in der Regierung. Also zum Beispiel gab es das Amt für Jugendfragen. An der Spitze dieses Amtes stand der Leiter, der berechtigt war, der Regierung Vorschläge zu machen, wie die Probleme der Jugend behandelt werden können. Ich denke, die FDJ hat dieses Stimmrecht auch genutzt. Ein Mitglied der FDJ-Leitung gehörte auch dem Präsidium der Volkskammer an, also dem Präsidium des Parlaments. Und der erste Sekretär der FDJ, der gehörte seit 1961 im Grunde genommen als Mitglied des Staatsrates, war der, also gehörte dem Staatsrat der DDR. Und das alles war darauf gerichtet, die Interessen der Jugend zu vertreten.
So, damit sind wir am Ende des ersten Teiles dieses Podcasts angekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Egon Krenzen seiner Geschichte, dann schaltet auch nächsten Monat wieder ein, am ersten Sonntag des Monats. Und jetzt viel Spaß, bis dahin, tschüss.